Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Ein kleiner Mann, der alleine in einem winzigen Haus lebte und ein rationales Genie war, hatte sich vorgenommen, jeden Zaubertrick dieser Welt zu entlarven. Er besuchte die Vorstellungen der berühmtesten Magier, kaufte sich stets Karten für die erste Reihe und schaute mit einem spöttischen Blick auf die Bühne. Während der Vorstellung kommentierte er mit einem gelangweilten Tonfall jeden einzelnen Trick und erklärte kurz und präzise, wie dieser funktionierte. Das Publikum wurde aufmerksam auf den kleinen Mann und fing an, ihm beizupflichten. Am Ende des Abends ging der Magier ausgebuht und ungeliebt von der Bühne und verschwand mit Tränen in den Augen und einem weißen Hasen in den Armen in einem schwarzen Wandschrank. Man hat ihn nie wieder gesehen. Der kleine Mann blieb Zeit seines Lebens alleine.
Hallo, es ist der 25. September, hier ist Fest und Flauschig. Mein Name ist Olli Schulz, Jan Böhmermann ist total sauer auf mich. Ich bin 2 Stunden zu spät gekommen, das ist der neue Rekord, oder Jan?
Das ist der neue Rekord und vor allem das Allergeilste ist, du hast schon gesagt, dass du die Aufzeichnung 1 Stunde nach hinten verschieben möchtest, damit du endlich mal pünktlich da bist. Und ich meine, mein Tag ist im Arsch, ich habe auch ein Leben, Olli, und ohne Witz, das ist echt...
Ja, aber kann
ich... Naja, ich sag mal, ich habe mich eben schon aufgeregt, ist okay, schön, dass du immerhin da bist, immerhin etwas. Ich meine, man muss die Latte ein bisschen niedriger hängen in diesen Zeiten. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, ich bin scheiße drauf.
Jan, aber eine Sache mal ganz kurz, wenn du mal wieder irgendwie Ärger machst und so, ne, dann bin ich wieder der Typ, der einen schützenden Ledermantel über dich legt, ganz ehrlich. Ne?
Ich bin richtig geladen, Olli, Stichwort ja. Sackkarre, Alter, ich sag nur Stichwort Sackkarre. Ja, okay. Pass bloß auf, sonst fahre ich mit dir 15 Kilometer durch die Berliner Innenstadt am helllichen Tag.
Ich glaube, das ist ein urbaner Mythos. Der kann nicht, also der Piratenpolitiker, Klaus, wie hieß er weiter nochmal?
Gerwald Klaus Brunner, muss man vielleicht für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, kurz die Geschichte erzählen. Ein Mordfall, der uns beide emotional sehr beschäftigt. Ich kenne noch ein paar weitere Details, die es bislang noch nicht an die Öffentlichkeit geschafft haben.
Woher kennst du die?
Nein, das darf ich nicht verraten, ich möchte die aber nicht erzählen. Auf jeden Fall extrem furchtbare Geschichte. Der Piratenpolitiker Gerwald Klaus Brunner, so ein 2-Meter-Typ, der trug immer Latzhosen, so ein ganz...
Kopftuch.
Eigentlich so ein bisschen der Olli Schulz der Piratenfraktion. Ja. Ein bisschen exzentrischer Typ, so ein kleines bisschen, weißt du, öfter mal auch zu spät gekommen und so. Man wusste nicht, woran es lag. Und jetzt weiß man's. Da haben wir öfter mal noch eine extra Runde mit der Sackkarre gedreht. Nee, der hat einen Mord begangen. Erst hieß es Selbstmord, erweiterter Selbstmord. Wurde eine zweite Leiche gefunden in seiner Wohnung, hat sich wohl mit Strom umgebracht. Mit Strom. Was ja schon mal eine weirde Art ist, sich selbst umzubringen. Also wenn man jetzt depressiv ist oder man kennt diese, diese klassischen Suizidfälle.
Aber wie denn mit Strom?
Das möchte ich nicht öffentlich erzählen.
Hand in die Steckdose?
Ich glaube, so einfach geht es nicht. Der hatte, glaube ich, so riesige Pranken. Das ging, glaube ich, nicht. Da muss man sich was einfallen lassen, glaube ich. Auf jeden Fall, das ist schon makaber genug. Dann kam mit der Zeit immer mehr raus, nachdem es erst hieß, oh, Selbstmord, schrecklich, Depression, dass er das relativ eiskalt geplanter Mord war, nachdem er sich dann quasi am Ende selbst gerichtet hat. Ich glaube, die zeitlichen Abläufe waren am 15., 16. September, also 3 Tage vor der Wahl, hat er einen jungen Mann, den er bereits Monate vorher bestalkt hat. Da gibt's dann so Geschichten, wie er hat irgendwie eine Facebook-Seite für den Typen eröffnet und so, sei dem wahnsinnig irgendwie auf den Sack gegangen und hätte dann auch schon eine Anzeige kassiert von der Polizei. Den hat er wohl umgebracht in dessen Wohnung, hat die Leiche dann verstaut in einer Sackkarre, mit der er offensichtlich vorher schon leer durch die Stadt gefahren ist. Es gibt Aufnahmen von einem Kiosk in der Nähe von seinem Wohnort, wo er irgendwie einen Groschenroman und irgendwie eine Beefy gekauft hat. Und da hat er diese große Sackkarre schon leer vor die Tür gestellt. Also der ist offenbar schon damit durch die Gegend gefahren. Das sah aus wie so eine gebaute Kiste. Der hat das alles irgendwie geplant. Zumindest wirkt es so.
Das klingt alles
und,
echt
das klingt ja, schön. Und dann hat er die Leiche quasi dann verpackt und ist mit der 15 Kilometer durch Berlin gefahren, um in seiner Wohnung sich dann quasi... Naja, da ist dann auf jeden Fall auf jeden Fall noch Zeit dazwischen gewesen, okay, zwischen dem Eintreffen mit der Leiche in der Wohnung und seinem eigenen Selbstmord. Das ist halt, also ich sag mal so, ich habe ja viel Verständnis für Leute, die psychische Schwierigkeiten haben und so, und man, das heißt ja immer, man kann nicht in Leute reingucken, aber also der Satz, den man manchmal auch, also ich würde ihn vorsichtig dosieren, aber manchmal muss man auch nicht unbedingt in Leute reingucken. Es reicht auch vielleicht manchmal auf Leute drauf zu gucken, dann kann man schon zumindest ein kleines bisschen ahnen, dass da eventuell nicht alle Latten am Zaun sind. Und damit herzlich willkommen mit dieser lebensbejahenden Geschichte bei Fest und Flauschig, ihrer großen erweiterter Suizid. Ja, man soll darüber ja nicht berichten, wenn ihr, liebe Leute da draußen, Selbstmordabsichten habt. Erstmal lass es bleiben, es gibt fast alles eine Lösung.
Ist doch so. Okay, das Thema unserer heutigen Sendung, unsere alte Scheißwelt. Das finde ich ist ein schönes Thema, weil wir können...
Ja, passt doch ganz gut.
Es passt ein bisschen ganz gut. Außerdem hast du vorhin, als ich hier gerade reingekommen bin, hast du gerade mit unserem bezaubernden Techniker Konstantin und unserer bezauberen, also von meinem Management Anja, mit den beiden hast du geredet darüber, was man mit alten CDs und DVDs macht. Na, das ist ja wirklich...
Das ist richtig. Ist jetzt mal ein positives Thema mal reinzubringen. Das ist ein großes Problem zurzeit.
Ja, bei mir
auch. Ich misste gerade so ein kleines bisschen aus und ich habe Regale voll mit alten DVDs und auch so richtig geile Sachen, die ich mir irgendwann vor 15 Jahren mal geholt habe, weil es die quasi nicht mehr gibt, so alte Habe Kerkeling Filme und Serien und so.
Das ist schon geil bei dir, wenn du so, okay.
Nein, ich stehe auf so Fernsehunterhaltungsquatsch, den es nirgendwo mehr gibt und den gibt es ja auch nicht bei YouTube und so, und die gibt es auch nicht als neu aufgelegte DVD, also die ganzen total Normalausgaben von Radio Bremen von früher auf VHS zum Teil noch und so.
Ja.
Und ich will das ehrlich gesagt nicht wegschmeißen, aber ich habe auch keinen Bock, das alles aufzubewahren. Ich gucke mir das eh nicht mehr an.
Dann hol dir doch so einen Store mieten, einmal im Monat. Also wo du einmal im Monat Geld zahlst und sind all deine Sachen drin. Und später, wenn du dann mal tot bist, dann liegt irgendwo der Schlüssel mit den Sachen für deine Kinder und die machen dann auf und dann finden die 250.000 VHS-Kassetten und sind mega genervt. Und sagen, danke,
und so
Papa.
Fünf Sackkarren mit so ehemaligen Moderationspartnern.
Genau, drin. Mit Frank Elstner drin und Charlotte Roach. Nein, Quatsch.
Wir lachen. Es ist natürlich hart, oder muss man sagen, so ist es nun mal. Mit Humor kann man sich ja vieles erstmal von der, also sich ein bisschen distanzieren, aber auch sich so langsam damit beschäftigen. Und ich finde ehrlich gesagt, natürlich muss man ein bisschen aus Respekt. Nee, komm, was soll der Scheiß?
Nee, was soll der Scheiß?
Das hat natürlich was mit Respekt zu tun, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Weißt du, wir haben auch in der Sendung darüber diskutiert, ob man das jetzt als Thema in die Sendung holen kann, am Donnerstag in der Fernsehsendung.
Ja.
Und ich, was mir vor allen Dingen aufstößt, ist dieses grenzenlose und gnadenlose Verständnis, was ja auch viele seiner Arbeitskollegen und ehemalige Piratenpolitiker an den Tag gelegt haben. Ja, psychisch kranke Menschen und so weiter. Irgendwann muss man aber sagen, nee, pass mal auf, bei aller psychischen Krankheit, das war einfach ein krankes Arschloch. Also irgendwann muss man sagen, das ist die Grenze und jetzt reicht es. Man muss nicht alles
eine Sache kann man ja auch sagen, du kannst ja nichts dafür, dass jemand psychisch krank ist. Du kannst versuchen, dem zu helfen, und wenn du merkst, das bringt nichts. Und wenn der dich stalkt, wie in dem Fall, also wieso stalken, da muss ja wirklich auch, also diese Grenzüberschreitung, wenn du jemanden nicht in Ruhe lässt und der will aber eigentlich nichts von dir, so, ne? Und dann der Punkt, wenn der sagt, ey, ich rufe die Polizei oder mit dem Anwalt droht, dass man dann immer noch nicht, dann ist es ja wirklich ein Zeichen für Geistesgestörtheit, weißt du? Wenn du das nicht hinkriegst, wenn jemand dir ganz klar eine Grenze aufzeigt, so, ne? Hast du eigentlich sowas schon mal gehabt?
Stalking, ja, tatsächlich beim Radio früher. Also jetzt, seit ich mit Bild irgendwie zu sehen bin, gebe ich mich ja als unnahbarer, halbgottartiger Typ, da traut sich, da, weißt du, selbst zu weit weg für den kranksten Stalker. Ja. Aber früher beim Radio war das tatsächlich so, das war dann sehr unangenehm, dass auch Leute einem dann irgendwie aufgelauert haben vom Funkhaus und so. Nicht richtig bedrohlich, aber schon so, dass man irgendwann gesagt hat, okay, pass mal auf, kann man da nicht was erledigen, beziehungsweise irgendwas gegen tun. Ja, das. Hast du das? Kennst du das Problem?
Ich kenne das Problem auch. Das Problem ist immer mal wieder da gewesen. Ich habe immer mal wieder sehr merkwürdig. Ich habe auch, aber man darf da ja nicht so öffentlich drüber reden, weil die Person vielleicht das dann hört oder so und dann findet, jetzt aber erst recht wieder so, ne? Nee, ich hatte mal tatsächlich jemanden gehabt, der mir so krasse Mails immer geschrieben hat und irgendwann tatsächlich meine Handynummer rausgefunden hatte. Und dann und so. Und das ist noch gar nicht so lange her, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so lange da so viel drüber reden. Und dann irgendwann so emotionale Erpressung, wenn ich bin doch ein guter Mensch und wenn ich jetzt nicht mich melde und helfe und irgendwas mache, dann ist ist das ein schlechtes Zeichen und so. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht.
Ja, ich ist schon ganz schön creepy. Ich weiß, ich begegne dem eigentlich, indem ich anfange, also quasi, ich mache das umgekehrt. Ich bin einer der wenigen Prominenten in Deutschland, die quasi seine eigenen Fans stalkt. Und zwar richtig doll, also richtig ganz krass. Also richtig mit, ich stalk die einfach. Weißt du, ich, auch Leute, wo ich das Gefühl habe, eventuell könnten die mich stalken, da wird immer erstmal gnadenlos, also prophylaktisches Preemptive Stalking. Also ich stalke Leute, bevor die in der Lage sind, mich zu stalken.
Einfach ja, so, damit genau. Das nicht oder, passiert. Oder stell dir mal vor, dir schreibt jemand, ein Fan, der wirklich sagt, Jan Böhmermann, du bist für mich das Beste, was dem deutschen Fernsehen passieren konnte. Ja, ich liebe deine Sendung. Nee, und dann so, und dann fängst du an, weil dich das so flasht, dass der so auf dich steht, den zu stalken und jeden Tag anzurufen und willst auch mit ihm reden über deine neuen Pläne, wie nächste Woche die Sendung aussieht. Und irgendwann hat er gar keinen Bock mehr auf dich. Und war größter Böhmi-Fan. So ein richtig, die Böhmi-Fans, die wirklich, die also die Böhmi-Jünger, die wirklich alles für dich tun. Die
Böhministen.
Die Böhministen, genau. Die wirklich, also die zu Hause selber auch versuchen, die Böhmi-Massage zu Hause nachspielen. Ja? Wenn die Leute auf einmal von dem genervt sind, dem sie eigentlich verehren, da gehört schon einiges zu. Ne?
Aber, ja, genau. Aber das ist eigentlich so mein Ansatz. Ich meine, aber in Zeiten des Internets, wo quasi auch die Distanz schmilzt zwischen Zuhörern und Prominentem, da ist das eigentlich nur eine logische Konsequenz. Dass sich auch irgendwann das Stalking-Phänomen umdreht. Dass du quasi, ich habe das Gefühl zum Beispiel bei Helena Fürst, die aus dem Dschungel, weißt du, die früher irgendwie die Sozialhelferin von RTL, die dann im Dschungel war und jetzt irgendwie sich kurzzeitig mal auf Mallorca versucht hat zu verdingen, relativ erfolglos. Die kann man jetzt für 199 Euro bei eBay ersteigern, ein Meet and Greet. Also die drängt sich schon derart penetrant ihren Fans auf oder den Leuten, die sie für ihre Fans hält. Dass ich, also noch so 2-3 Anzeigen, die ich hier sehen muss, dann würde ich auch sagen, das ist eigentlich ein Fall für die Staatsanwaltschaft.
Meet and Greet mache ich ja nie, ne? Das ist nee, wirklich nicht. Weißt du warum?
Wir haben in der Sendung versucht, ein Meet and Greet mit dir zu verlosen, ohne dich vorher zu fragen, weil wir schon wussten, dass es eine knallharte Veganerin ist. Und hatte ich auch nicht gewollt. Also es war nicht attraktiv genug.
Jetzt in der letzten Sendung oder was?
Ja genau, da war eine Veganerin, die sollte so einen Cocktail trinken, wo Wurstwasser drin war.
Ja.
Und da haben wir immer mehr auf so ein erst hat sie einen Geschenkkorb bekommen, dann noch eine Reise, dann ein Tattoo für 500 Euro, dann 500 Euro Cash, dann irgendwie eine Stange Zigaretten und noch ein Meet and Greet mit Olli Schulz.
Ja, aber vielleicht so, fand die mich sowieso doof vielleicht, deswegen hat die das dann nicht gemacht.
Nee, ich habe gemerkt, als sie dein Bild gesehen hat, das war schon der Moment, wo sie kurz gezuckt hat, dann habe ich noch einen 500-Euro-Schein an dein Bild reingehebt.
Quatsch, gehäftet. Wirklich?
Hab gesagt, habe ich ihr gesagt, wenn du den 500er mit zu einem Meet and Greet bringst, dann macht Olli quasi Eich gefragt, dann könnte es der schönste Tag deines Lebens werden. Dann holt Olli mal die Sackkarre raus und zeigt ihm mal, was er so alles drauf hat. Und
das klingt ein bisschen sehr dirty jetzt gerade, Jan.
Ja, du weißt, was ich meine. Also nicht die jetzt. Was denn?
Holt Olli die Sackkarre raus und zeigt, was er mal kann. Also mal ganz ehrlich.
Ja, wieso?
Ich werde in 2 Wochen 43. So eine topfitte Veganerin, weißt du was? Die wird, also der kann ich nicht mehr mit der Sackkarre zeigen, was ich mal kann. Die machen, weißt du was? Die machen Bio-Leben und so. Da können wir, Jan, ganz ehrlich, Typen wie wir, die Cola trinken, mal geraucht haben, so wie ich, oder schlecht sich ernähren, wenn die jetzt nochmal irgendwie durchstarten wollen und sich eine 22-jährige Yoga-Bio-Veganerin holen, da können wir nicht mehr, also die, generell.
Es wird nur traurig. Man fängt sich auch selber an zu verändern, dann für die neue Frau und so. Und das, weißt du, so, es gibt ja nichts Schlimmeres und Entwürdigenderes als so 45-jährige Männer, die nochmal so eine 20-Jährige haben und dann versuchen, da so körperlich mitzuspielen in dieser Liga, weißt du?
Nee, aber wenn die 20-Jährige sagt, ist okay, du musst nicht mitspielen, dann finde ich das völlig legitim. Schlimm ist nur, also ich finde das nur schlimm, wenn die so Anforderungen hat, die ihrem Lebensstil entspricht. So, ne? Also ich finde, also ein Freund von mir hat mal gesagt, meine Freundin kann ruhig 19 sein, Hauptsache sie sieht jünger aus. Das fand ich dann sehr schwierig, aber okay, ich habe auch jetzt.
Ja, aber so ist es. So ist es. Mm. Olli. Ja. Es gibt wieder so viele Sachen, die wir besprechen
müssen. Ich auch. Sag mal, wie heißt es? Anja, nicht Julia. Anja, kannst du mir mein Handy mal holen? Das ist da hinten im Westflügel des Studios.
Ja, ich bin. Du bist heute nicht mehr zu Hause. Warum eigentlich nicht?
Frag mich nicht. Deswegen ist auch der Grund, warum ich 2 Stunden zu spät gekommen bin, weil.
Das ist totaler Quatsch. Du hast dich erst, ich sag mal, von einer Stunde telefonisch gemeldet, da warst du bereits 1 Stunde zu spät.
Ja, okay. Und wenn du jetzt den wirklichen Hintergrund wissen willst, ist, dass ich einfach mal, dass meine kleine Tochter krank ist.
Ja,
okay?
Schallo. Jetzt hör mal mit diesem privaten Rumgedrücke hier auf.
Wieso? Du bist der Typ, der irgendwie, man kann auch, die Leute, das ist völlig okay, wenn man sowas macht. Und weißt du, was sie hat? Die hat ein Zwiebelohr.
Ein Zwiebelohr?
Das ist, die hat Ohrenschmerzen und kennst du das, wenn man
Zwiebel drauflegt
und zwar in so einem Tuch dran, das hilft wirklich, ja. Das hilft mir auch immer noch.
Zwiebelohr.
Zwiebelohr. Das, ne? Schön mit der Sackkarre am Zwiebelohr durch die Stadt fahren. So, jetzt...
Alter, was, aber was, ohne Scheiß, aber was für ein kranker Typ. Ich meine, der ist mit der leeren Kiste dahin gefahren und mit der vollen Kiste wieder zurück und wirklich only in Berlin fällt es niemandem auf, wenn jemand 15 Kilometer mit der S-Bahn und so einer Leiche durch die Stadt fährt.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber war die Leiche
100%.
Denn, war die abgedeckt, die Leiche? Ja, ist
nee, die war einfach so mit Tesa dran befestigt, natürlich offensichtlich, also abgedeckt wird sie wohl schon gewesen sein.
Ja, ich meine, ja, oder hat ihn jeder gesehen? Also das ist ernsthaft gefragt. Ich weiß, das ist noch so makaber, aber war die Leiche ab, war dann ein Yps-Zelt drüber gelegt oder irgendwas? Oder war der überhaupt, also lag der da offen? Das ist, ich weiß, wie makaber das gerade ist. Aber, also ich meine, wenn das jemand gesehen hat.
Das ist dieser typische englische Humor, Olli. Da müssen wir die Deutschen mal drauf vorbereiten.
Ja.
Auch wenn wir nur eine kleine Fraktion Allmanns ansprechen. Aber wirklich, Leute, wir müssen mal international mal auf so ein Level kommen. Man, das heißt nicht, dass wir das jetzt generell keinen Respekt empfinden oder nicht wissen, dass das schrecklich ist, sondern das ist eine Angelegenheit, die zieht sich durch die Boulevardzeitungen, die berührt zumindest so im weitesten Sinne unsere Bekanntenkreise. Man kennt da immer Leute, die irgendwie in Berlin was mit den Piraten zu tun hatten. Und ich finde diese grundsätzliche Haltung zu sagen, man muss Verständnis haben, bis zum gewissen Punkt. Und da muss man sagen, nee, ist okay, ist einfach durchgeknallt und Freak und krank. Und das muss man einfach mal scheiße finden. Und da ist auch nicht mehr viel mit Schmusetherapie und so. Also das ist die neue Grenzziehung. Naja, gut.
Eine Sache,
ich bin mal gespannt, was sich weiterentwickelt hier. Wie sich das weiterentwickelt, dieser Fall.
Warte mal kurz.
Was denn?
Ich musste mal kurz hier ratzen.
Was?
Ich hab da gerade.
Hast du wieder was von der Aral geholt oder was? Was
ja, ist da das war da? Irgendwas mit im Laugencroissant gerade drin. Ekelhaft, ätzend. Jan, ich freue mich so, um mal jetzt ein bisschen die Themen hier mal ein bisschen noch ein bisschen weiter auszuholen oder beziehungsweise andere Themen anzusprechen. Louis Theroux oder Theroux, wer wird das so ausgesprochen?
Louis Theroux, würde ich sagen.
Theroux wird er vielleicht ausgesprochen.
Theroux.
Louis Theroux, der ist ja wirklich ein sehr, sehr toller Journalist, beziehungsweise hat wahnsinnig gute Dokumentationen gemacht.
Reporter, ne?
Toller Reporter, kann man sagen. Also ich mag die Sachen sehr, sehr gerne von dem. Gibt's im Internet ganz viel zu gucken für Leute, die den nicht kennen. Jetzt, glaube ich, hat er sein Herzstück, seine beste Dokumentation, also der Trailer verspricht sehr, sehr viel. Jetzt kommt seine Dokumentation über Scientology raus. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du dir den Trailer mal anguckst, das sieht schon so gut aus. Ich glaube, der ist wirklich da vorgedrungen in Bereiche bei Scientology, wo noch keiner vorher war. Und ich glaube, er wurde auch relativ lange bedroht, diese Dokumentation zu veröffentlichen. Jetzt ist sie, glaube ich, diese Woche rausgekommen oder kommt jetzt im Oktober raus. Der Trailer verspricht alles. Also ich glaube, das ist richtig gut. Kann ich nur empfehlen, sowieso, wer Louis Theroux,
schreibt sich, glaube ich, wie
T-H-E-R-O-X oder so.
Ja, genau.
Es ist immer so, Leute, die so einen Namen haben, sind mir erstmal haben sie erstmal schwer bei mir. Wegen meinem,
ja.
Aber dann, wenn die dann gut
abliefern. Wegen meinem Gehirn.
Nee, wegen meinem verkanteten Mund. Auf alle Fälle, die Dokumentation ist ganz, ganz super. Eine andere Dokumentation, die, ich gerade gesehen habe, die wirklich total super ist, die habe ich neulich schon mal, glaube ich, erwähnt, ist die von dem Sänger Bobby Liebling von der Band Pentagram. Kennst du die Band? Nee, ist eine Metal-Band gewesen in den 80er Jahren, haben Doom-Metal gemacht und da gibt's eine Dokumentation über den, die ist ganz, ganz fantastisch. Der Typ war jahrelang, also wer diese Dokumentation kennt von der Band, diese Metal-Band, die alle gesehen haben, die Doku, wo die Band dann auch so, wo so herzzerreißend erzählt wurde. Das ist alles bla bla bla, das ist alles schön und gut. Aber Last Days Here, das ist die Dokumentation über Bobby Liebling, 50 Jahre alt, crackabhängig, wohnt noch bei seinen Eltern, hat einen Wunsch, noch einmal wieder auf die Bühne auch. Also ist wirklich, genau, die Anvil-Doku, das ist die Anvil-Doku in hart, kann man wirklich sagen. The Last Days Here über den Sänger Bobby Liebling, die habe ich mir angeguckt, die ist so traurig, die ist so herzzerreißend und die ist auch einfach nur hoffnungslos. Auch am Ende steht er wieder auf der Bühne, glaube ich, oder es bringt aber trotzdem alles nichts. 30 Jahre Crack geraucht und seine Eltern helfen ihm irgendwie die Cracksteine irgendwie unterm Sofa zu suchen, als er dann da sitzt und seine Eltern kümmern sich aufopferungsvoll um ihn und sein Leben und das ist einfach so dermaßen herzzerreißend, traurig und auch manchmal einfach nur eklig, sich anzugucken. Und man muss kein großer Metal-Fan sein, um sich das anzugucken. Last Days Here, wollte ich nur mal kurz sagen. Schöne Dokumentation. Ne? Also ist, glaube ich,
ja, interessant.
Ist für, super. Na, für dich wieder nix. Das ist auch so ein bisschen schade.
Ich habe diese neue, ja.
ja. Mhm. Ich habe auch gerade zu Hause nämlich CDs und dann habe ich meine ganzen, ich habe eine ganz lange Phase an Metal und Glamrock gehabt, da habe ich so Poison gehört oder Mötley Crüe, so Bands, die sich so geschminkt haben, die auf dem Cover aussahen wie Frauen auch in den 80er Jahren, also so, und da habe ich ganz viel sowas gehört, so Def Leppard, Great White, White Lion, Faster Pussycat, LA Guns, das ist alles Musik, mit der du keine Ahnung hast, und ich habe zu Hause noch diese ganzen CDs und die will ich jetzt irgendwie alle loswerden auch, und du kriegst dafür noch nicht mal mehr einen Euro hier im Kreuzberg auf dem Flohmarkt oder so. Keine Ahnung, wenn die eine haben will im blauen Müllsack, dann kann
ich... Ich glaube, ich werde mich auch, entweder hole ich mir so ein Storage-Ding oder ich trenne mich einfach davon. Ich finde es auch ganz befreiend, ab und zu mal Sachen wegzuschmeißen. Hatten wir, glaube ich, auch mal eine Zeit lang, dass wir darüber geredet haben, vor langer Zeit, in den ersten Sendungen, dass ich zum Beispiel ganz gerne Bücher wegschmeiße. Also
wirklich,
das verstehe
ich gar nicht. Das verstehe ich gar nicht.
Genau, du bist nämlich, das ist der Generationenunterschied zwischen uns. Es liegen ja dann noch 12 Jahre oder 11 Jahre zwischen uns.
Naja.
Wieso? Du bist, wenn du jetzt 43 wirst, na gut, dann sind es 8 Jahre. Ach, aber trotzdem. Trotzdem ist es, ich finde es eine ganz gute Idee, ab und zu mal Bücher, die man wirklich nicht mehr braucht, einfach wegzuschmeißen. Also auch nicht Leute damit zu belämmern und dass die dann nehmen sollen und sowas. Für mich dann irgendwann Altpapier, wenn du wirklich das Buch über hast. Und ich mache das eigentlich, gerade wenn man so öfter mal Bücher geschenkt bekommt oder sowas, jetzt von der Arbeit oder so, finde ich das eigentlich ganz befreiend, ab und zu mal auszumisten.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich zum Beispiel Texte schreibe oder irgendwas mache, dann schaue ich immer ins Regal und greife mal ein Buch raus, wo ich weiß, da in der Mitte ungefähr, da sind geile Sätze, da kann man sich jetzt ein bisschen inspirieren. Ich finde einfach Bücher, da hat man einfach, wenn man ein gutes Buch gelesen hat, dann begleitet einen das sehr, sehr lange, finde ich. Viel mehr als auch teilweise so im Film oder so. Und dann hole ich einfach das Buch nochmal raus und es ist auch schön, dann nochmal so so mehrere Bücher rauszuholen und da nochmal was zu gucken, da nach schönen Sätzen, nach schönen Formulierungen zu gucken oder irgendwas. Auch für sich selber, nicht nur immer zum kreativen Arbeiten. Ich finde das ganz super. Ich finde, Bücher sehen erstens auch schön aus. Bücher beruhigen, geben gutes Klima. Während CDs, wenn du da so aufgereihte CDs hast, das gibt schon mal kein gutes Klima, weil das so eine Plastikhülle ist. Vinyl wiederum gibt ein gutes Klima. Das hängt auch ein bisschen, ist auch ein bisschen Feng Shui-Technik. Und Bücher geben dir auch das Gefühl, vielleicht im Augenblick des Todes oder im Augenblick des Zweifelns oder Augenblick der Krise deines Lebens. Ich habe ja immerhin schon eine Menge gelesen und kann mich darauf irgendwie berufen, dass ich das in meinem Kopf habe oder dass ich darauf zurückkehren kann, wenn du bei CDs, ja, wie war das denn nochmal, der ist anders. Nee, ich glaube, das Buch ist auch eine alte kulturelle Urgewalt. Jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen, aber du weißt schon, was ich meine.
Ja, ich weiß, aber ich glaube...
Du liest aber auch nie, Jan. Mal ganz, das ist ja auch nicht böse
gemeint. Ja, nee, das stimmt nicht. Ich lese schon, aber jetzt nicht. Du liest ja zum Beispiel Belletristik, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin dann eher so ein Sachbuch-Freak und lese ab und zu mal wirklich Sachbuchbücher das sind so die Bücher, die ich mir, wo ich am meisten Spaß dran habe, die ich mir selber kaufe.
Aber darf ich mir eine Sache fragen? Hast du nie Bock drauf, dich mal deinen Kopf, der auch immer die ganze Zeit damit beschäftigt ist, beruflich natürlich durch deinen Job, den du machst, jede Woche Fernsehsendung und so, hast du nicht Bock, dich manchmal entführen zu lassen? Das meine ich jetzt gar nicht kitschig, von jemanden in eine andere Welt, die jetzt nicht gerade auf Game of Thrones oder ist, sondern deinen Kopf wirklich in ein Buch reinzustecken und kurz mal auszuschalten. Ganz ehrlich, das ist das, was mir am meisten hilft, wenn mich alles überfordert, dann hilft auch keine Serie gucken, weil dann fange ich an trotzdem irgendwie, ich gucke das, aber in Gedanken mich woanders. Aber im Buch kriegt das wirklich hin, dass ich mich da reinfessel. Das bringt mich wirklich davon weg, so mich aus, also wenn ich mich ablenken will. Das ist das Beste, was ich machen kann.
Das Ding ist, mir fehlt so ein bisschen, das ist seit einigen Jahren so die Ruhe, das außerhalb von Urlaub zu machen. Also im Urlaub ist eigentlich so die einzige Zeit, wo ich das hinbekomme, auch wirklich konzentriert beziehungsweise entspannt ein Buch zu lesen. Entspannt und konzentriert. Und das ist schwierig tatsächlich, wenn die Sendung läuft, weil du hast die ganze Zeit so die Maschine an irgendwie, dass du musst ja die ganze Zeit irgendwie Sachen prozessieren im Kopf, irgendwelche Ideen rumspinnen und auf die nächste Sendung irgendwie im Kopf haben. Das ist schon wahnsinnig schwer, da sich abzulenken. Also das müsste ich wahrscheinlich machen, aber es ist nicht so leicht.
Ja, schade. Das vielleicht kriege ich das nochmal irgendwie hin. Du wolltest ja mal eine Woche bei mir vorbeikommen zum Ausspannen, ne?
Ja.
Ach, egal. Jan, ich habe wieder was, du trinkst ja auch gar kein Bier, ne? Du bist ja gar kein Alkohol. Nee. Aber jetzt die letzten Tage war es so schön warm, da habe ich wieder mal was getrunken. Alsterwasser. Ja, Sprite und Bier.
Oh, lecker.
Kannst du auch trinken. Radler hieß es bei dir, ne?
Ja, oder nee, Alster. Man sagte Alster bei uns. Ein Alster. Ich hätte gern Alster.
Ja, aber manchmal heißt es auch Radler. Also zum Beispiel, ich habe einen Onkel.
Das ist, glaube ich, eher im süddeutschen Raum. Genau. Das ist genau wie mit diesem sicheren Ort beim Fangenspielen bei Kindern, was wir letzte Woche hatten.
Ja.
Heißt auch die Mischung aus Bier und Limonade überall anders.
Genau. Und ich habe einen Verwandten gehabt, einen Onkel, der hat in München gewohnt. Der hat so viel Radler getrunken, der hat ein Radlerauge irgendwann gehabt, später tatsächlich. Das ist kein mit richtiges Radlerauge, weil das passiert, wenn du zu viel davon trinkst. Nee, aber wirklich ein mega gutes, erfrischendes Getränk und man merkt den Alkohol eigentlich gar nicht. Also ich finde beim Alster oder Radler, wer vom Radler oder Alster betrunken wird, der muss schon richtig viel sich da reinkippen. Mega lecker, mega leckeres Getränk. Was ist dein Lieblingserfrischungsgetränk des Jahres gewesen?
Ich trinke jetzt in letzter Zeit gerne Malzbier und ich finde es toll, dass es auf dem Limonadenmarkt eine Diversifizierung stattgefunden hat. Dass man, also wirklich, wissen ja viele gar nicht, vor 20 Jahren, wenn du eine Limo haben wolltest, gab es halt Cola, Fanta, Sprite und vielleicht noch das Äquivalent von einer anderen Firma, also Sinalco vielleicht, in einem gut sortierten Getränkeladen. Mittlerweile kein Getränkeladen, wo nicht wenigstens 5 oder 6 verschiedene Sorten Cola oder 8 oder sowas und Limonaden ohne Ende in den wirrsten Geschmacksrichtungen auf Bionade-Basis und so. Das finde ich echt, schöner Fortschritt, kulinarisch. Finde ich eh, übrigens, kennst du diese Aldi-Werbekampagne, dieses neue Einfachsein? Aldi hat zum allerersten Mal, ich glaube seit 50 Jahren, eine Werbekampagne gestartet.
Läuft aber nicht gut bei denen, oder? Wenn die Werbung machen müssen?
Nee, die wollen einfach genauso wie Vorwerk, die jetzt im Internet einen Store, genau wie Tupper, glaube ich, wo man auch die Tupperware konnte man früher immer nur in diesen komischen Verkaufsveranstaltungen bestellen.
Ja.
Die gehen jetzt alle so ein bisschen aufs Netz zu, weil das ja auch eine Art Direktvertrieb ist. Und Aldi wagt auch was Neues, will neue Zielgruppen erreichen. Und der Slogan ist, zurück zur Einfachheit. Diese ganze viele Auswahl im Supermarkt, diese ganze kulinarische Progression. Wir müssen mal wieder zurückkommen zur Einfachheit. Einfach mal eine Butter, nicht 20 zur Auswahl. Und ich finde das, also quasi, das ist so.
Ja, der Trend ist aber schon seit längerem wieder so, ne? Es geht jetzt wieder zurück zu den Werten, so, dass man so das Gefühl.
Ja, aber es ist für mich so die kapitalistische, die kapitalisierte, Philosophie von so AfD-Leuten. Das ist alles so kompliziert. Warum können wir es nicht einfach machen? Warum dieses ganze Bio immer, wenn man nicht auch ein einfaches Ei aus Bodenhaltung haben kann? Das steckt ja dahinter, ne? Also das Aldi-Prinzip wird dann jetzt quasi auf den Sockel gehoben, so nach dem Motto, ja, schaut mal her, das ist alles, unser Konzept ist einfach, wir machen es den Leuten einfach. Die wollen nicht alle, die wollen nicht diese Auswahl haben. Die wollen nicht 70 Bio-Produkte und 30 verschiedene Butter haben. Und ich glaube, das ist ein falscher Weg. Weil es fällt immer links und rechts was runter. Einfach ist ja schön, aber der Grund, warum es so viel Auswahl gibt und warum man in Deutschland auf einmal Lebensmittel kaufen kann, die es vor 30 Jahren noch gar nicht gab, ist ja, weil man eben über den Tellerrand geguckt hat und Leute eben verschiedene Geschmäcker entwickelt haben. Da kann man nicht die Uhr zurückdrehen. Ich finde das ganz gefährlich. Und so ein Rapper, Fargo heißt er, der für Aldi jetzt rappt, da frage ich mich auch, was der eigentlich, ob der nicht irgendwie eine Schelle bekommen hat in seiner,
naja,
in
du,
seiner Gang.
Dann, das kann aber auch kein richtiger Rapper dann sein, weil wenn du als Rapper für,
Werber oder sowas.
Ja, wenn du als Rapper Werbung machst für, das ist wahrscheinlich jemand, der so schon werbeaffin ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Rapper, der für Aldi Werbung macht, danach noch in der Hood, sag ich mal, hier ein High Five kriegt. Also das glaube ich. Digga, Alter, derbe abgeliefert hier mit der Aldi-Werbung. Richtig geil, wie du dann gereimt hast auf die Produkte und dann irgendwie da mit dem Wort spielen und so. Mega, Alter. Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dann bist du einmal Rapper und das war's dann auch. Keine Ahnung. Rap sein ist sowieso auch, ey, ich habe mich jetzt auch gerade wieder unterhalten. Ich hatte ein sehr interessantes Interview mit einem Journalisten gehabt, Jan. Wir haben auch über dich geredet. Für die Zeitung der Freitag, kennst du der Freitag?
Kenn ich ja. Kommt, glaube ich, immer montags raus, ne?
Ist es so? Kommst immer montags raus? Ja, ich, keine Ahnung. Ich habe da.
Wie heißt die Zeitung denn, Olli?
Der Freitag. Freitag. Freitag, oder?
Anja. Wahrscheinlich freitags raus, schätze ich auch.
Ja, Anja heißt die Freitag. Weißt du das, Anja? Ach so. Naja, und der wollte mit mir über Satire reden. Da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich mit Satire, der hat auch ein bisschen mit mir, also so, ich sag mal so, jede dritte Frage war so ein bisschen auch in deine Richtung und über dich. Ich glaube, keine Ahnung, da hat so ein bisschen geredet.
Weil ich gerade mit keinem rede wahrscheinlich. Fangen Sie jetzt an, ich habe nur ein Interview seit dieser ganzen Nummer da im Frühling gegeben und einfach aber wegen laufender Prozesse. Ich will einfach keine Interviews und nicht kommentieren, solange irgendwelche Prozesse laufen. Das ist doch Quatsch.
Aber der Journalist war relativ, der war ein kluger Mann, glaube ich. Und es war relativ früh am Morgen, ich war noch nicht so richtig richtig wach. Und dann hat er mir so Sachen erzählt und wir haben so geredet, auch übers Internet. Und ich habe mit Thees Ullmann, mit dem wir ja auch schon hier so Gast hatten, neulich mal wieder einen Kaffee getrunken, der ja auch wirklich der Meinung ist, das Internet macht die Menschen verrückt, wirklich verrückt. Das sorgt dafür, dass die Menschen alle denken, jeder Mensch denkt, man hat eine Kernkompetenz und hat eine Meinung zu irgendwas und muss jetzt dazu was sagen. Und früher, bevor im Internet, da hatten ganz viele Menschen einfach keine Kernkompetenzen. Die sind zur Arbeit gegangen, haben ihren Job gemacht, abends Fernsehen geguckt oder sind zum Bowlen gegangen oder irgendwas, aber man hatte keine Kernkompetenz. Die Kernkompetenz war die Arbeit oder dass man einfach auch nur Familienpapa war oder das und das. Heute muss man sofort, also hier überall Flagge zeigen, eine Meinung haben, von dir hat irgendwie darüber reden können. Und dann hat er ein paar schlaue Sätze gesagt. Dann habe ich mein Handy genommen und habe die Sätze des Journalisten mir abgetippt. Der hat auch gedacht, mein Gott, eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Aber er hat gesagt, ja, und dann hat er gesagt, einen schlauen Satz, das Problem ist ja, dass viele Leute, die so internetaffin sind oder sich im Internet darstellen, dass die eine Verlängerung ihres Charakters ins Internet schaffen. Den Satz fand ich gut. Eine Verlängerung des eigenen Charakters ins Internet und dadurch sich darstellen und immer mehr darstellen und darstellen und viel weniger davon sind, was sie darstellen. Es ist ja, also, ja, und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und dass dadurch immer weniger von dem wahren Menschen überbleibt, weil man so sehr beschäftigt ist, seinen Charakter oder seine Persönlichkeit nach außen hin darzutragen, dass man eigentlich viel weniger Persönlichkeit davon hat. Fand ich irgendwie ganz interessant. Ja, dass die Persönlichkeit nur noch dadurch entsteht, dass man sich echauffiert, dass man sich aufregt, dass man sich, dass man Diskussionen im Internet sucht oder hier und da. Jedenfalls sehr gut gewesen.
Ich finde diesen Ansatz ja ganz interessant zu sagen, dass diese ganzen Leute auch früher alle schon da waren, dass man jetzt nur durch diese Vernetztheit das auf einmal mitbekommt, dass jeder quasi jede Interessengruppen und wenn sie nur aus zwei Leuten besteht, sich im Internet relativ lautstark artikulieren kann und dadurch, dass es sowas fehlt wie eine einordnende Instanz, die das irgendwie hinbekommt, oder auch weil man denkt, man braucht diese einordnende Instanz nicht, weil man sich das ja als Mensch selber zusammensuchen kann. Vielleicht ist es sogar das, dass dann dadurch auf einmal Stimmen mehr Gewicht bekommen, die eigentlich völlig irrelevant sind. Also wirklich, weil, also es gibt einfach auch wirklich Gruppen und irgendwelche Interessenverbände, wo man auch ganz froh ist, dass da eigentlich in Wirklichkeit nur zwei Leute hinterstecken, weil einfach mehr Leute dieses Interesse nicht haben. Aber es strahlt dann darüber hinaus und auf einmal bist du dann irgendwie auf dem Schreibtisch von Heiko Maas, dem Bundesjustizminister und Freund der großartigen Schauspielerin Natalia Wörner. Und dann bist du auf einmal Gesetzesvorlage, weil du quasi den so lange im Internet nervst, bis er sagt, da müssen wir mal was machen. Und das ist halt, ist, glaube ich, nicht nur eine Chance, sondern auch echt eine Gefahr. Also eine Chance für gute Projekte und eine Gefahr für viele schlechte. Und ehrlich gesagt, viele Projekte, die im Kern eigentlich ganz gut sind oder eine gute Idee verfolgen, sind, glaube ich, trotzdem mit Blick auf die Gesellschaft eher schwierig. Eher schwierig.
Und die große Angst, glaube ich, aber auch von vielen Menschen, dass man in Vergessenheit gerät oder stirbt, ohne irgendwie einmal die großen 15 Minuten seines Lebens gehabt zu haben, und wenn es nur im Internet gewesen wäre. So, ne?
Oder? Ja, aber das ist ja zum Beispiel so, dass diese, wer ist denn das, Orwell gewesen? War das ein Orwell-Satz, dass jeder Mensch in Zukunft 15 Minuten...
Nein, das ist Andy Warhol.
Ach so, ja, Entschuldigung, natürlich, Andy Warhol, klar. War das. Da ist man erschreckend nah dran mit einem verwackelten Video, was du irgendwie von zwei Kindern, die sich auf die Fresse hauen, was du irgendwie siehst, aus dem Auto heraus aufnimmst, kannst du quasi erstmal 1.000 Euro verdienen beim Bild-Leser-Reporter, aber hast dann auf einmal deine 15 Minuten Ruhm und so. Das ist echt einfach und das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich eine Prophezeiung, die sich erfüllt hat. Ich glaube schon, dass es heute jedem möglich ist, mindestens 15 Minuten Ruhm abzugreifen und berühmt zu werden.
Ja, aber dadurch nimmt sich keiner mehr die Zeit, vielleicht auch vielleicht junge Leute, die vielleicht die Möglichkeit haben, etwas Größeres zu machen in ihrem Leben, ein großes Buch zu schreiben oder so, dass man denkt, man hat so einen Abgabetermin, so eine Pflicht, dass man jetzt, oh Gott, ich habe schon jetzt 3 Tage nichts gepostet oder ich muss jetzt das machen oder ich muss jetzt irgendwas machen, dass dadurch sehr viel minderwertiges, schwaches Material rauskommt in allen Bereichen und dann das große geile Ding nicht entsteht, nämlich dass man sagt, ich ziehe mich jetzt 2 Jahre zurück im Wald und mache als Beispielnummer. Und hau jetzt da mein großes arbeite erstmal an Content, bis ich irgendwas hab. Ein großer Künstler, zum Beispiel sehr interessant, Bob Marley, weißt du, der Sänger Bob Marley. Ja, das muss ich ihm kurz erzählen, weil ich über den gerade sehr viel gelesen habe. Bob Marley, bevor seine erste Platte rauskam, ja, hatte der wahnsinnig viele Hits gehabt. Alle Songs, die Bob Marley je hatte als Hits, die hat er schon vor der ersten Platte geschrieben. Die waren alle schon fertig. Der hat nicht mehr, nachdem die erste Platte veröffentlicht wurde, hat Bob Marley keinen Song mehr geschrieben, weil er das alles schon hatte, weil der sich einfach zwischen seinem 16. und 22. Lebensjahr jeden Tag 3-4 Songs geschrieben hat, weil der einfach so gebrannt hat. Und heute denkst du, oh, ich muss sofort was rausholen.
Ja,
und
aber ganz kurz mal, Bob Marley in allen Ehren, der hat auch wirklich immer nur den einen Beat benutzt und so.
Das Bullshit, Bob Marley hat viel geile Reggae-Songs gemacht.
Wenn du einen Reggae-Song geschrieben hast, hast du im Grunde auch 50 Stück. Love, ja.
No woman, no cry.
Na, ehrlich gesagt, also Reggae ist eigentlich ein Song mit anderen Texten.
Leonard Cohen hatte ganz auch. Leonard Cohen hatte auch. Ach, ja, ich bin auch nicht der größte Reggae-Fan. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, Jan.
Ja, ich weiß. Ich fand es übrigens ganz geil bei Bob Marley, dass der ja wirklich, als er irgendwann die Berühmtheit hatte, ist er sehr, auch sehr, sehr jung gestorben. Ich glaube, mit 35 ist er gestorben.
Ist an Hautkrebs gestorben und ist in Deutschland gestorben.
Ist nicht zum Arzt gegangen. Ist in Deutschland gestorben? Ist er in Deutschland gestorben?
Nein, er war in Deutschland noch in der Klinik und ich glaube, er ist zurückgeflogen, in Behandlung gewesen und ist 2 Tage nachdem er wieder aus Deutschland. Ich glaube, er war in München oder in Süddeutschland und ist an Hautkrebs, konnte nicht mehr, erst relativ spät, weil das auch seine Religion hat ihn das verboten, dass man Krebs behandelt oder so war das.
Ja, und er war ein bisschen faul, glaube ich. Er hatte einfach Schiss vom Arzt. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass er wohnte dann in dieser Straße und war dann irgendwann wirklich so Nationalheiliger von Jamaika und die Leute sind einfach zu ihm gekommen. Er hatte immer eine offene Tür und auch immer eine offene Hose und eine offene Tür.
Ja, der hat wahnsinnig viele Kinder von wahnsinnig vielen Frauen. Und Bob Marley hat keiner gesagt, Mann, war das ein krasser, böser Ficker, dass der so viele Frauen geschwängert hat. Sondern alle, ey, geil, die hat auch ein Kind von Bob Marley. Der muss da irgendwie eine goldene, Auf, bist du noch da, Jan?
Ich bin noch da, ja, ja.
Ja, okay. Ja, der muss da irgendwie auf alle Fälle gute Features gehabt haben, dass man dem das alles so, also heutzutage ist das ja so, dass du dann gleich ein Hurenbock bist, aber bei Marley hat man gesagt, ist ja so.
Ist doch so.
Ist doch so.
Was die Leute über mich erzählen, ist doch so. Ist doch so.
Geil.
Was los, Digga, Armer?
Das Witzigste hier, ich habe die Bildzeitung gelesen, Chris de Burgh, so plante er sein Riesen-Comeback. Und dann war da so ein mini, ganz kleiner Artikel irgendwie unten auf der Homepage von Bild. Ein ganz kleines Foto von Chris de Burgh. Er plant seinen Mega-Comeback. Die Fans rasten aus. Keine Sau interessiert mehr Chris de Burgh, der war immer scheiße. Das muss man auch mal sagen. Und den haben die Leute in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, irländischer Bonus oder so. Keine Ahnung, warum sie den irgendwie so hier chauffiert haben.
Der Hasselhoff-Effekt.
Ein bisschen ist das so gewesen. Und dann ist da irgendwie so, und dann steht da so ein kleiner Text, 2 Jahre nach seiner letzten Platte plant er sein Mega-Comeback. Was ist denn das überhaupt schon für ein dummer Text? 2 Jahre nach seiner letzten Platte, Chris de Burgh mit seinem Mega-Comeback jetzt. Und da ist ein Foto drauf mit ihm und einem super heißen Girl, die 3 Köpfe größer ist. Das ist seine Tochter, die ist nämlich ein Supermodel irgendwie, keine Ahnung. Und Chris de Burgh steht dann daneben. Also Chris de Burgh, wenn die Bildzeitung nicht mehr über Chris de Burgh... Ja, Tochter. Mega. Ja, guck mal.
Chris de Burgh, Tochter? Ach du Scheiße.
Siehst du?
Ja, aber da ist doch ganz schön, ehrlich, einmal unten bei Karstadt durch die Schminkabteilung gelaufen. Ganz schön viel flüssiges Make-up drauf.
Ja, ganz
das ist.
Wie würdest du das finden, wenn du, stell dir mal vor, du hättest eine Tochter, an die wäre später Supermodel?
Auf gar keinen Fall. Da würde ich rechtzeitig mit Gewalt gegensteuern, ehrlich. Das wird auf keinen Fall passieren.
Ja, aber wenn die also sagt,
erstmal sorgen wir beide auch dafür. Ja.
Wenn die sagt, Papa, ich jetzt hier schminke, Model.
No way.
Jetzt, ich möchte jetzt anfangen. Und wenn die so anfängt mit 10 zu sagen, ja, ich möchte jetzt auch anfangen, mich piercen zu lassen und so und Tattoo unterm Auge, so einen kleinen Stern oder so. Was machst du denn dann? Ganz ehrlich, machst du denn später?
Aber
dann?
Ey, Olli, ich denke, also wenn jetzt das nicht ganz, wenn jetzt die Welt nicht komplett aus den Angeln gehoben wird, ich glaube, erstmal haben wir ein ganz tolles Genmaterial, dass unsere Kinder nicht Models werden. So, das ist der erste große Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass wir, also ich glaube, ich steuere da relativ gut gegen. Also erstmal, ich finde zum Beispiel klamottenmäßig, ich habe jetzt, ohne da jetzt so dogmatisch zu sein, aber diese ganze pinke Glitzerwelt, weißt du, bei Girls, finde ich jetzt gar, das war aber auch immer schon so, finde ich ehrlich gesagt ziemlich ekelhaft.
Ja.
Und ist auch, wird auch jetzt nicht verboten, aber ich sag mal, es wird sanft dagegen gedrückt, dass da irgendwie die eigenen Kinder in so pinken Scheißklamotten rumlaufen. Und ich
finde zum Beispiel jetzt
mein kleinen Mädchen. Ich unterstütze zum Beispiel dogmatische Verbote zum Beispiel von Nagellack. Ich möchte nicht, dass Kinder Nagellack tragen. Egal, also einfach so, Punkt. Das ist einfach so. Da gibt's auch keine Diskussion. Ich finde es einfach furchtbar. Und das ist auch, andere Eltern sehen das anders und dann finde ich es auch lustig und so. Aber ich finde das überhaupt nicht lustig und ich finde es einfach nur scheiße. Und deswegen ist das nicht erlaubt. Punkt. Ja. So. Und ich finde das auch ganz geil, wenn man einfach, also sich auch entschließt, das sowas zu machen und solche, genauso übrigens mit bei Jungs mit Pistolen. Ich finde, das ist ja schön, wenn die irgendwie mit den Nerfs durch die Gegend schießen und so, aber es gibt keine Pistole, fertig. Da musst du halt gucken, dass dir das leist von deinen Freunden. Zu Hause gibt es keine Pistolen, deine Eltern kaufen dir keine Pistolen, Punkt. So, Das, ich finde solche Ansagen total geil. Bin ich auch mit aufgewachsen und hilft einem. Weißt du, man kann später auch gut.
Ich hatte ja, ich hatte neulich tatsächlich. Dann gab es ein Geschenk aus einem Bekanntenkreis und zwar eine Barbie. Für meine Tochter, die noch nie eine Barbie gesehen. Ich erzähle jetzt mal persönliche Geschichte. Und dann war ich auch ziemlich schlecht drauf und habe gesagt, du weißt schon, also ich meine, wer bin ich jetzt, um was zu sagen, dass ich das nicht schön finde, wenn Frauen attraktiv sind oder bla bla bla. Aber darum geht's nicht. Es geht um ein Wertesystem. Habe ich gesagt, du weißt schon, dass so eine Barbie, die steht einfach nur dafür, dass das eine aufgebrezelte kleine Nutte ist, oder? Nichts anderes. Ja. Und habe gesagt, das ist eine Puppe, die dir erklärt, wie man später eine Nutte sein kann. Das klingt zwar sehr übertrieben so, aber es ist so. Auftunen, aufbrezeln, das ist alles, was zählt, damit der Mann dich gut findet, schön hier die Haare, schön geschminkt, schön eine geile Olle sein, aber sonst ist auch alles andere egal. Aber wer will denn sowas? Welcher kluge Mensch, das klingt jetzt ein bisschen hart so, aber für mich ist so eine Barbie eine kleine Prototyp einer Nutte, wie man sich dann zu geben hat, ja, damit die Männer einem dann, jetzt habe ich oft genug Nutte gesagt, ich weiß.
Ja, ja,
damit,
ich weiß genau, was du meinst, ja. Aber bei Barbie zum Beispiel, da wäre ich zum Beispiel, ich finde es okay, wenn die Kinder dann woanders mit Barbie spielen oder sowas. Ich finde auch, dass man das eigentlich, aber ich sag einfach nur, das gibt's einfach hier nicht. Gibt's einfach zu Hause, gibt's das einfach nicht. Ja. Punkt. So. Und wenn du irgendwie.
Meine Barbie, keine Ahnung, wurde dann auch zufällig, also die Geschenke gekriegt haben, die
sind. Ist dann verschwunden.
Verschwunden.
Ja, ja, genau.
Das alle waren sich auch wahnsinnig geil, lange gesucht.
Einmal so mit so einem großen Sack durchs Kinderzimmer, oder durch die Kinderzimmer, und dann schön, sag mal, wo sind denn die Sachen? Weiß ich nicht, wo die sind. Keine Ahnung, wo die sind.
Keine Ahnung.
Kam die Spielzeugfee. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Die hast du wohl verbummelt.
Hat die Spielzeugfee im Garten vergraben? Oder verbrannt?
Ich weiß auch nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Das Geile ist, dauert in der 2 Tage, das ist einfach echt vergessen, ne? Das ist einfach dann weg. Kinder sind ja wie Fische. Die haben nach 2 Tagen alles vergessen.
Also beim Sohn wiederum habe ich eine Barbie geschenkt und habe ihm gesagt, so, ja, so sieht später deine Olle aus. So wie die kleine Poppe hier. Weißt du?
Wenn deine Olle sieht so aus oder du siehst so aus?
Ja, weißt du? Die Olle, die, mit der du hier antanzt, wenn du 16 bist, die soll so aussehen wie die Poppe hier.
Und dann unterhalten wir uns, dann zeigst Papa mal ein paar Handyfotos von deiner Ollen. Dann sagt Papa, ob die okay ist oder nicht. So machen wir das.
Ach Gott,
die Jungs also völlig. Und dann gehen wir mit 16, immer schön mit 16 in den Puff. Zusammen mach ich mal einen Mann aus dir.
Das habe ich auch immer. Also Väter, die ihre Söhne im Puff einladen fürs erste Mal. Also das ist auch wirklich. Was ist denn das eigentlich für eine? Das ist so eine Ruhrpott. Sorry, das muss eine Ruhrpott-Romantik sein. Weil ich habe.
Nee, ich weiß nicht. Ich kenne das auch nur gerüchteweise. Kanntest du jemanden, der mit seinem Vater im Puff war?
Ehrlich gesagt, so 1-2 Leute. Der Vater war aber nicht im Puff mit dabei, sondern er hat gesagt, so, jetzt hier, nimm mal meinen Lütten. Der kannte natürlich, der Papa war ein gern gesehener Gast in dem Etablissement.
Das ist der Kleine vom Willi. Oh, guck mal her. Das ist genauso wie der Vater, genauso, nur kleiner.
Da gibt es also meine Lieblingsszene, also meine absolute Lieblings-Comedy-Serie der letzten Jahre, die auch schon ein paar Jahre jetzt wieder her ist, Eastbound and Down, über den Baseballspieler Kenny Powers. Hast du das gesehen? Nee, hast du den nicht angeguckt, ne?
Hab ich nicht gesehen, nee.
Da spielt Will Ferrell eine fantastische Rolle als BMW-Verkäufer. Ashley Schaefer heißt er da. Und dann erzählt er eine Geschichte mit so blonden Haaren und erzählt eine Geschichte, die jetzt sehr, sehr pornös und eklig ist, aber das ist in dem Zusammenhang so witzig gewesen. Erzählt so, wie er, also, I'm in the bedroom with my woman and we had sex and then my little son came in. Und dann erzählt er so, wie der kleine Sohn steht vorm Schlafzimmer und sie haben ihn beide nicht gehört und dann sagt die Mutter, oh Gott, our little son is here in front of our bedroom. Und dann sagt Ashley Schaefer, also Will Ferrell, so, it's okay, let him watch and learn. Und dann ist also jedenfalls völlig absurd. Fällt mir gerade im Zusammenhang ein. Ganz tolle Serie, die ich jedem empfehlen kann. Die dritte Staffel war sehr schwach. Die vierte hat dann wieder einiges gut gemacht. Die ersten zwei sind sensationell gut. Eastbound and Down, auch mitproduziert von Will Ferrell, über so einen Baseballspieler, der zurück muss in seine Kleinstadt, weil er sehr viel Drogenprobleme hatte, sehr viel gesoffen hat, von der Baseballliga dann irgendwie, also im Baseballbereich spielt, dass er da rausgeschmissen wurde und dann ein Jahr ein soziales Jahr machen muss, zurück in seine Kleinstadt fährt und da seine Jugendliebe zurückerobern will. Wahnsinnig toll, wahnsinnig witzig und kann ich jedem empfehlen. So, okay. Wollen wir jetzt mal kurz einen Song mal uns wünschen, Jan?
Wir haben jetzt, glaube ich, schon 45 Minuten durchgelabert ohne einen Song. Mach doch mal. Willst du einen raushauen? Sonst, ich könnte dir auch einen anbieten.
Ja, ich habe einen Song, der ist schon wieder so gut, den will ich schon wieder ungern teilen mit den ganzen Leuten. Aber es gibt so einen Song.
Du weißt, wie die Leute sind. Die Leute, die fressen die Haare vom Kopf.
Ja, also dieser Song ist von einem Künstler, den ich sehr toll finde. Der heißt Edward Sharpie and the Magnetic Zeros. Und die haben einen Song gemacht, dass das kein Welthit geworden ist. Das zeigt auch wieder, wie dumm und geschmacklos diese Welt einfach ist und wie doof die Leute einfach manchmal sind, dass die alle so, ja, Beyoncé, die ist voll stark, dass die da dieses Lemonade, das ist auch so ein bisschen gegen Jay-Z, weil der hat sie betrogen. Mann, das ist alles kalkulierte Kacke. Kacke. Wirklich. Hier, jetzt hören wir mal Edward Sharpe and the Magnetic Zeros mit dem Song, der heißt 40 Day Dream. Und das ist der Beat, dieser Groove von dem Song, wie der singt. Den hört ihr morgens mal, wenn ihr durchgesoffen habt oder auch einfach nur aufsteht und macht die Fenster auf, laut hören, laut hören. 40 Day Dreams von Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Und dann sind wir wieder da hier. Komm mal, richtig jetzt mal Radiomoderationsansage. Dann sind wir wieder da.
Nicht schlecht. Das ist bei Spotify alles Work in Progress. Das ist letztlich wie bei Apple zum Beispiel auch. Die bringen ein Produkt raus in so einer erweiterten Beta-Version und dann arbeitet man gemeinsam mit den Zuhörern daran, dass es besser wird. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr endlich so weit sind, dass wir erstmal auf allen Plattformen diese Podcast-Geschichten anbieten können und dass wir eines Tages auch lizenzmäßig so verhandelt haben, dass wir auch wirklich eine Playlist haben, wo dann die Songs und der Wortanteil zusammen drin sind.
So, genau, und außerdem haben wir auch bald wieder, in den nächsten 2-3 Wochen, Jan, weißt du auch noch nicht, kleine Überraschung, haben wir wahrscheinlich wieder einen Gast in unserer Sendung.
Wirklich?
Ja, ich habe doch mal wieder was organisiert, ich habe mal wieder meine Celebrity-Kontakte spielen lassen.
Ah ja, ist doch nicht schlecht.
Ja, aber eine Sache mal ganz kurz. Uns vor ein paar Wochen hat uns das Management von Angelique Kerber, der Nummer 1 im Tennis, angeschrieben, dass die gerne mal in unsere Sendung kommen wollen würde. Und da habe ich mich total gefreut und himmelhoch jauchzend Ja gerufen. Und dann war das eigentlich schon alles fest. Und dann auf einmal kam sie nicht. Vielleicht, weil sie jetzt die Nummer 1 ist und damals nur Nummer 2 war.
Ach, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, dass
ich würde mich so freuen.
Ich würde mich auch wahnsinnig freuen. Erstmal ist sie, ich meine, in Bremen geboren. Das verbindet sowieso. Und ich finde die erstaunlich. Also für jemanden, der einen derartigen Erfolg hat im Sport, wie zuletzt nur Steffi Graf,
ja.
Wahrscheinlich auch genau deswegen erstaunlich angenehm und normal.
Total, wirklich. Ich finde die auch wirklich sehr sympathisch, sehr normal, sehr cool. Und Tennis ist ja wirklich der einsamste Sport, das muss man sagen. Ich in meiner aktiven Tenniskarriere, wie oft ich da alleine auf dem Platz stand und keiner irgendwie...
Teilweise nicht mal ein Gegner gewesen.
Ja, nur allein. Teilweise nicht mal einer zugeguckt. Das ist wirklich der einsamste Sport, vor allem wenn du keinen Partner hast, mit dem du spielen kannst. Und außerdem, ich finde, das passt irgendwie. Die hat eine super schnelle Vorhand und du hast eine super schnelle Vorhaut. Und ich finde, das wäre einfach die schnellste Vorhand gegen die schnellste Vorhand. Hier live im Podcast.
Damit haben sich die Chancen gleich verdreifacht, dass sie eines Tages mal zu uns kommen, nach diesem Spruch. Vielen Dank. Liebe Grüße, Angelique Kerber.
Die kann damit umgehen, weil die, wenn die unsere Sendung hört, dann weiß die, dass wir trotzdem zwei intellektuelle, zart beseitete Typen sind, die hier ab und zu mal den Dampfhammer rausholen. Genau, also Angelique Kerber ist herzlich. Ansonsten habe ich nämlich hier noch Martina Hingis in der Warteliste, ne? Also das ist jetzt
Martina Navratilova. Am Wochenende, in der letzten Sendung war Klaas bei mir im Fernsehen, bei mir im Magazin.
Mit dem habe ich telefoniert wirklich, gestern mal wieder.
Und ohne Scheiß, das war wirklich sehr nett.
Was kann man auch gegen Klaas sagen?
Das war wirklich, als wären wir nie runter gewesen und hätten getrennte Projekte gemacht. Das ist wirklich. Klaas ist einfach ein guter, muss man schon mal sagen. Es war echt, hat echt Spaß gemacht.
Ich muss sagen, Klaas und Jogo sind beide super Typen. Aber ja. Ich habe seit Ewigkeiten, die machen so viele Sendungen. Ich gucke die Sendung leider momentan nicht mehr, weil ich keine Zeit habe. Hast du mal wieder was gesehen? Die machen so viele Sendungen. Und das ist auch gar nicht negativ gemeint. Ich finde es einfach nicht die Zeit, mir so eine 3 Stunden Samstagabend schon zu gucken. Aber
ach so, die gucke ich auch fast gar nicht, nee.
Nee. Guck mal, die machen so viel gerade. Es kommt mir jedenfalls so vor.
Ich gucke Halligalli eigentlich manchmal, nicht immer, so alle 3-4 Wochen vielleicht mal und ab und zu doch das Duell und die Welt habe ich immer gerne geguckt, das stimmt schon, das kommt jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob es demnächst noch
kommt. Nee, das kommt jetzt erstmal nicht mehr, ich glaube, die haben dieses Jahr ein Jahr Pause gemacht, vielleicht gibt es das nächstes Jahr wieder.
Ist einfach mega anstrengend.
Mega anstrengend, ich habe Klaas mal gesehen, da kam er gerade wieder von einer Reise für Duell um die Welt, der sah aus wie seine eigene Mutter, also oder Oma, wirklich, der war total zerflattert und so, das ist mega anstrengend, was die da machen. Und auf alle Fälle, ja, schöne Grüße, die hören auch immer regelmäßig unseren Podcast.
Ich wollte gerade irgendwas Interessantes erzählen, jetzt habe ich das vergessen. Hm. Ach so, kurz noch Promi-Geschichte, eben nur schnell, Brangelina, ich bin auf jeden Fall immer Team Brad, egal was jetzt gesagt wird. Ich bin misstrauisch Angelina Jolie gegenüber und ich finde auch diese ganze, also jetzt mal Tacheles, hier mal wirklich mal Hoden auf den Tisch, ne? Ich finde auch diese ganze Children-Hoarding-Geschichte, dass man sich da irgendwie aus der halben Welt Kinder zusammen adoptiert, ist ja alles schön und gut und so, aber ich krieg diesen PR-Gedanken bei so einem Schauspielerpärchen einfach nicht aus dem Kopf und ich finde das ehrlich gesagt total fragwürdig, dass man durch die halbe Welt fährt, um sich ein Kind herzuadoptieren und irgendwie, man kann auch in amerikanische Kinderheime gehen, da sitzen auch Kinder, die gerne Eltern hätten und am allerliebsten natürlich auch welche, die millionenschwer sind und Schauspieler und so, aber ich finde, dass jetzt irgendwie mit der Scheidung direkt rauskommt, Brad misshandelte die Kinder, das ist doch alles wieder so ein kleines bisschen weird.
Ich glaube, dass der natürlich bestimmt mit 50 jetzt oder über 50 bis in der Midlife-Crisis ist, genau wie Johnny Depp, die sollen ja mal so ein bisschen drogenaffin geworden sein oder auch gesoffen haben viel, da ist ja einiges in den Medien geschrieben worden. Ich weiß noch nicht, was man davon immer glauben soll, keine Ahnung. Man, es ist überall so, auf alle Fälle, was mir aufgefallen ist, was für ein sexistischer Dreck da teilweise geschrieben wird. Auch über Angelina Jolie jetzt, dann hat in der Welt war so ein Artikel, wo es dann auch darum ging, tatsächlich in dem gleichen Zusammenhang, dass sie sich halt die Brüste abnehmen lassen wegen Krebsgefahr und dann, also das, was da für Urteile gefällt werden und was da auch für Frauenbilder auf einmal dann so von so Leuten geschrieben werden oder generell von Leuten, was die dafür, also dieser Artikel in der Welt, der war wirklich unerhört. Also wirklich, wo ich dachte, das kann nicht im Jahre 2016 irgendwo geschrieben werden, wo dann auch so geurteilt wird über die beiden und das Leben. Das ist fürchterlich. Also ich hätte nicht gerne getauscht mit den beiden, aber die hatten wohl Bock drauf auf diese Übernummer. Eltern, erfolgreich, Weltstars und so.
Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Dann die Fotos mit den Kindern, die werden dann gemacht, aber in Wirklichkeit hast du für jedes Kind noch zwei Nannies, damit das organisiert bekommt. Und muss man auch mal sagen, dass wenn man das in der InTouch liest oder sowas, ach guck mal, die kriegen das hin, Brangelina zu zweit, so gut im Job stehen und dann sechs Kinder und wir haben schon Probleme mit zwei oder mit einem. Also diese ganzen, weißt du, Pärchen, die sich dann irgendwie versuchen an Promis irgendwie zu messen, vergesst es, Alter, das ist alles, das geht nur, weil die Asche ohne Ende haben. Mit zwei Kindern und wenn beide berufstätig sind, gehst du am Stock, das ist völlig normal. Ja. Egal, ob du zusammen bist oder nicht, das ist einfach Kinder und Arbeiten und gleichzeitig noch irgendwie, das, weißt du, ich glaube sowieso die Zeit, wenn du Kinder bekommst, bis sie so einigermaßen aus dem Gröbsten raus sind, ist die stressigste Zeit im Leben. Das ist das Alleranstrengendste. Du hast auf einmal Probleme und Sachen, die du organisieren musst, von denen du früher nie geträumt hast. Und dann da so irgendwie so eine Ultrafamilie vorgelebt zu bekommen, finde ich auch mal echt scheiße. Also
ja,
ich bin auf jeden Fall nicht.
Ich bin über
Team Brad. Team Brad. Und zwar aus so einem Grund, aus so einem Bauchgefühl.
Weil er 7 gedreht hat.
Ja, nee. Ich glaube, der ist einfach ein Slacker. Der will einfach rumhängen und chillen und kiffen. Und ich glaube einfach, dass ich glaube, dass sie einfach wahnsinnig anstrengend ist. Aber das ist auch nur so eine Theorie.
Ja, aber kannst recht haben mit der Theorie. Ich glaube, dass das generell alles anstrengend ist. Das ganze Leben, was man, wenn man sich für sowas entscheidet. Ein Glück, dass wir keine Weltstars geworden sind. War ja mal kurz davor, Jan.
Ja, sag mal ganz kurz davor. Ja, du, ich hätte im April, du, wenn man das durchgezogen hätte, hätte ich jetzt schön eine Villa in Malibu gehabt, neben Tommy mit so einer Windmühle da drauf. Und dann wären wir mal schön essen gegangen oder irgendwie hin. Du, apropos essen gegangen. Ich muss jetzt mal ganz kurz, eine Sache muss ich noch eben schnell erzählen.
Ja.
Die Sendung wird heute nicht ganz so lang, weil ich muss jetzt gleich weg. Ich
bin auch ein bisschen schuld, weil ich zu spät gekommen bin.
Ja, ich bin noch mit einer Stalkerin verabredet und
mit einer von meinen oder was?
Ja, mit einer von deinen und ich wollte gleich noch mal kurz eine Runde drehen und bei der vom Haus mal ein bisschen quasi Motor spielen vor deren Fenster, damit die rausguckt und sieht, dass ich da draußen stehe. Ist egal. Egal, ich wollte eine Sache erzählen. Es ist wieder soweit. Mein letzter Luxusgegenstand war der Staubsauger und
was kommt jetzt?
Jetzt ich bin wieder kurz davor, mir einen Luxusgegenstand zu kaufen. Das wird jetzt wirklich mega unangenehm, Olli.
Luxus Yummy.
Ja, ist eigentlich kein Luxusgegenstand. Ich liebäugel schon seit langer Zeit damit. Ich habe ja diesen Cayenne, den großen Cayenne, den Porsche, mit den weil ich gedacht habe, du weißt, was ich meine. Ja. Und ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu groß für die kleinen Besorgungen im Leben. Und ich möchte mir jetzt, weil wir auf der Arbeit 3 so Elektroroller haben, weil wir haben in der Firma zwei Standorte und die Mitarbeiter müssen immer hin und her pendeln und weil die ganzen jungen Mitarbeiter, denen möchte man nicht so ein teures Auto anvertrauen, haben wir so kleine Elektroroller gekauft, so E-Roller, die nur 45 fahren und die ganz schick aussehen und ich bin jetzt letztens zum allerersten Mal, ich glaube, die haben wir schon seit einem Jahr, zum allerersten Mal damit gefahren und ich war erschreckend begeistert davon, wie geil das ist, damit durch die Gegend zu fahren und dass du einfach mal dich auf so ein Ding setzt, ungefähr so schnell bist wie ein richtig schnelles Fahrrad, auf der Straße fahren darfst, keinen Parkplatz brauchst, du kannst überall parken, du kannst damit 50 Kilometer oder 60 Kilometer durch die Gegend fahren, ohne Strom, das ist ultra leise und das ist wirklich, ein Elektroroller ist wirklich für so eine Stadt wie Köln mega geil, mega geil.
Was kostet ein Elektroroller?
1,5 ungefähr, 1,5 bis, je nachdem, was du für einen, zwischen 1,5 und 3.000 ungefähr.
Okay. Und brauchst du einen Führerschein, einen normalen Führerschein?
Nein, du brauchst keinen Motorradführerschein und nichts. Das ist,
aber du brauchst einen Autoführerschein, ne?
Ja, genau. Du hast einen Autoführerschein, oder nicht?
Ja, jetzt gerade mal nicht, ehrlich gesagt.
Wirklich nicht?
Nee.
Warum nicht?
Weil die von...
Ich habe mich schon gewundert, warum du mit Taxi gekommen bist.
Weil die Polizei gerade der Meinung ist, ich sollte mal einen Monat aussetzen.
Ja, aber die Polizei ist schuld.
Nee, die haben, die, das sind die eigenen Gesetze, da kannst du nichts machen, da bist du auch nur ein kleiner, da bist du dann der kleine Mann auf einmal. Wenn die dir einen Brief schreiben, bitte geben sie ihren Führerschein 4 Wochen ab, dann muss man das wohl machen. Ne? Das habe ich jetzt gemacht.
Ja, ist hart, aber so, ja, muss man wohl machen leider, ja, ja. Naja, aber Elektroroller, ich glaube...
Könnte ich den Elektroroller fahren ohne Führerschein, ohne Autoführerschein?
Nee, das ist nicht erlaubt.
Also ich darf jetzt gerade, dürfte ich, momentan geht nur Fahrrad bei mir.
Genau das und auch das schwierig, würde ich sagen.
Und wenn ich mir einen Elektroroller ins Fahrrad einbaue, so einen kleinen Motor, nee, geht alles nicht. Okay, verstehe.
Nee,
okay,
geht alles nicht. Also,
aber sieht das,
E-Bike könntest du fahren. Hm?
Also das ist ein, der hat richtig Gas, ist ein Elektroroller, sieht aus wie ein normaler Roller.
Genau, der zieht wahnsinnig.
Braucht man einen Helm? Muss man einen Helm aufsetzen?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Es sieht, also ich glaube, es sieht nicht sehr cool aus, aber es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, damit zu fahren. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich bin jetzt schon 3-4 Mal mitgefahren, auch längere Strecken mal bei schönem Wetter. Und ich kann mir vorstellen, dass das, ich wohne ja so ein bisschen außerhalb. Das ist vielleicht der einzige Nachteil, dass man dann, um in die Stadt reinzufahren, dass es vielleicht zu weit ist. Aber trotzdem, für die Stadt ist das wirklich gigantisch. Wenn man mal irgendwie zu McDonald's durch einen McDrive fahren möchte mit dem E-Roller, mega cool. Mega cool.
Was mich nervt, ist der Helm. Ich finde das so schön, wenn du so in Italien bist oder so oder in Spanien, dann siehst du diese gut gelaunten Südländer, alle auf dem Mofa, manchmal 3, 4, 5, 6 Leute auf einem Mofa und die haben alle keinen Helm auf. Manchmal machen die da menschliche Pyramide und so einer jongliert noch oben mit so Keulen und so und die fahren und die müssen alle keinen Helm aufsetzen. Wenn wir hier so eine Helmpflicht haben, also wenn wir, Helmpflicht, das würde ich noch ganz gut finden, damit auch jeder sieht, Olli Schulz ist auf einem Elektroroller unterwegs. Also
ja, ja, das ist ja, das wäre das Einzige, ehrlich gesagt, was gegen den Elektroroller spricht, weil ich würde, wenn dann auch, also
gesehen, du willst cool. Natürlich im Porsche Cayenne wirst du ja auch
gesehen werden.
Ach so,
da ja, im Porsche Cayenne möchte ich gern gesehen werden. Ich habe auch extra, ich habe mir so eine Real Doll aus Amerika bestellt, so eine Silikonpuppe, so eine Bumspuppe, die aber nur im Cayenne sitzt, auf dem Beifahrersitz, damit alle denken, dass Böhmermann wieder mit einer,
also geilen, so eine Barbie, Köln eine fährt. Barbie.
Genau. Da kann man auch eine Brille aufsetzen, dann denken alle, eine schlaue Nutte.
Eine schlaue. Aber Barbie ist doch blond, lange Extension und extrem aufgebrezelt und man weiß schon, darunter ist eigentlich eine ganz normale Hausfrau unter der Barbie. Eine Barbie ist ja bloß eine, die sich so auftunt wie, also das, ach egal, das ist jetzt schon wieder hier.
Ist egal. Du Olli, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt auch hier dieser riesige Säurefleck, mir ist eine Batterie ausgelaufen vorhin. Ja. Der muss jetzt mal weggewischt werden. Ich würde langsam mal heute mal nicht so eine lange Folge machen. Wir dürfen nicht immer so viel geben. Ich würde nur eine Sache ganz kurz noch ansprechen. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr das Radio 1, das Parkfest im Park am Gleisdreieck, dass wir dieses Jahr ausgelassen haben, weil wir jetzt zurzeit bei Spotify sind und nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mir fehlt das sehr. Ich würde gerne noch dieses Jahr mit dir zusammen irgendwo eine Fest und Flauschig Gala aufnehmen mit Publikum.
Finde ich eine super Idee. Meinst du, aber das Jahr ist nicht mehr allzu lang. Meinst du, das kriegen wir noch hin?
Vor Weihnachten noch. Würde ich mir wünschen.
Eine Live-Gala mit Publikum.
Als Wunsch. Ich formuliere es mal als Wunsch, okay, ohne jetzt zu wissen, ob das was wird. Aber das fände ich ganz cool.
Du weißt doch, ich bin ein Wünschewahrmacher, weißt du ja. Ne? Dann erzähl mir mal ganz kurz. Du möchtest eine Live-Show haben, wir beide auf einer Bühne, Publikum.
Genau. Und so ein bisschen, warte, ganz kurz, ja. Wenn ich mir was wünschen darf, ja, soll mal, nach Sägemehl riechen. Und
wirklich?
Ich bin der traurige Weißclown und bist der dumme August. Keine Ahnung, im Zirkuszelt oder so. Im Zirkus Krone in München, das würde ich mir wünschen. Mindestens.
Und ja, also, gibt es noch andere? Da war ich schon im Zirkus Krone in München.
Wirklich?
Ja, da habe ich gespielt. Haben
die auch so gekreischt wie bei den Beatles, die Leute, bei dir?
Nee, haben sie nicht, aber danach gab es wirklich auch ein paar Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ey, du, da werden die Tiere gequält und du trittst da drin auf und unterstützt damit den Zirkus. Nein, ich habe mich selber unterstützt und habe das benutzt, das Zirkuszelt. Die haben mich gefragt, ob ich das spielen will da drin, da habe ich das gemacht. Und ich habe nicht ein Tier gesehen, die waren alle luftdicht verpackt irgendwo in der U-Bahn, im U-Bahn-Schacht. Nein, kein, also ohne Spaß beiseite. Also Zirkus finde ich toll, aber wo wollen wir das noch so schnell herkriegen? Zirkus Kabawatt gibt es hier am Görlitzer Park, aber da kriegst du dann auch gleich noch irgendwie, das ist da, am Görlitzer Park gibt es so ein kleines Kinderzirkuszelt, da könnte ich mal nachfragen. Kennst du das?
Wir gucken mal. Also ist jetzt mal so als Wunsch formuliert, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin dieses Jahr und ich würde mich wahnsinnig freuen, auch über Zuschriften. Übrigens, ich freue mich immer über Zuschriften, die werden wirklich von Woche zu Woche mehr. Unglaublich. Ich lese die oft, immer wenn da dann steht, wenn ihr mir was schreibt und darunter dann gelesen steht, habe ich das gelesen, aber ich
Antworte nicht. Das kommt bei mir genauso. Ich habe übrigens aber bei mir die Funktion ausgestellt. Die Facebook-Funktion mit den Nachrichten kann man mir nicht mehr schicken, weil das war zu viel. Und ich glaube, dass ich dann auch immer mehr, wenn ich das lese, Druck kriege zu antworten. Dann mache ich das nicht und dann fühle ich mich schlecht. Mit anderen Worten, die Leute wollen was Nettes, ich antworte nicht. Und dann fühle ich mich aber schlecht, weil ich den Leuten nicht antworte. Also habe ich, glaube ich, diese Option jetzt erstmal wieder ein bisschen, halte ich die unter Verschluss, weil es doch ein bisschen anstrengend ist.
So, gute Nachrichten gibt's noch vom Wohnungsmarkt in Berlin. Damit möchte ich mich auch quasi schon verabschieden aus dieser Sendung. Eine schöne Wohnung wird zurzeit vermietet im Berliner Innenbezirk Berlin-Kreuzberg. Ein kleines Wohnjuwel. Unglaublich schön. 10 Quadratmeter groß. Es ist kein Spaß. Ich gucke, jetzt habe ich hier die Immowelt-Anzeige gerade. Ich lese mal kurz die Parameter vor. 10 Quadratmeter.
Ja.
10 Quadratmeter. Mitten im Bergmann-Kiez. Im tollen Kreuzberg, in der Riemannstraße, in Kreuzberg, mitten im Bergmann-Kiez, 10 Quadratmeter Wohnfläche,
ja,
für 599 Euro kalt.
Das glaube ich nicht.
Wirklich. Und Nebenkosten 120 Euro, Heizkosten 30, Gesamtkosten 749 Euro für 10 Quadratmeter.
Alter Schwede.
Und also ein Zimmer, Bad mit Dusche, Einbauküche, Ausstattung neuwertig. Aber und das für eine Scheiße. Guck mal hier. Und das ist die Ausstattung. Bad mit Abzug, Deckenstrahler, Fußbodenheizung und ebenerdige Dusche. Die Einheit ist komplett mit hochwertigem Parkett ausgestattet. Komplett funktionsfertige Küche, bestehend aus Kühlschrank, Spüle und E-Herd mit Abzug. Couch mit Bettfunktion, hochauflösender Flachbildschirm, regelbare Deckenstrahler, weiterer Stauraum über dem Bad. Internet- und Stromkosten sind in den Nebenkosten enthalten. 749 Euro. Für 10 Quadratmeter. 10 Quadratmeter, das ist eine Wohnung, die ist 2x5 Meter groß. 10 Quadratmeter. 10 Quadratmeter. Oder 3x3 vielleicht.
Oh Gott.
Geht auch. Was ist eigentlich für eine Scheißstadt, in der du da wohnst, ey?
Keine Ahnung. Also, ja, es gibt wahrscheinlich irgendeinen Verrückten, der das tatsächlich dann annehmen wird. So, Jan.
Ja, das Praktische ist, so eine Wohnung könnte man theoretisch sogar einfach komplett aus dem Haus rauslösen und auf eine Sackkarre aufladen und damit durch Berlin fahren, weil so klein ist. Es ist doch so. Damit beenden wir die Sendung, wie wir sie angefangen, mit Geschmacklosigkeit.
Darf ich noch einen Song mir wünschen heute oder ist das für dich alles?
Mach doch, ich bin jetzt raus, ich muss jetzt auch wirklich los. Ich gehe schon mal. Ciao.
Tschüss, Jan. So, das war Fest und Flauschig heute. Das war die Sackkarren-Edition. Und ich darf jetzt noch einen Song wünschen. Ja, das mache ich auch einfach mal. Ich glaube, ich wünsche mir einen Song von einer Band heute, die hat vor 10 Jahren, schon noch länger her, ihr kleines Meisterwerk veröffentlicht. Song sollte jeder kennen, der guten Musikgeschmack hat. Die Platte heißt Neon Golden, ist von der Band No Twist. Und das ist einfach eine der besten Platten immer noch, die zeitlos ist. Weil ich habe die gerade vor ein paar Tagen wieder gehört und musste feststellen, dass diese Platte wirklich so toll altert und man die immer noch hören kann und merkt, das war damals. Da hat alles gestimmt, als sie diese Platte produziert haben. Und dieses Lied, das Video dazu, das finde ich auch immer noch so hinreißend, ist so ein Trennungssong. Der Song heißt Pick Up the Phone. Was ich so sympathisch finde, dass der Sänger von No Twist nie ein Hehl draus gemacht hat, dass er nicht besonders gut Englisch sprechen kann und auch mit diesem Akzent singt und nie versucht hat, wie so viele andere Künstler aus Deutschland, die so einen aufgesetzten Fake-Akzent haben, irgendeine Scheiße zu singen und dann so zu tun, als wenn sie international sind. No Twist haben das gar nicht nötig gehabt. Die haben immer eine anderen Liga gespielt. Die haben immer tolle Platten und tolle Sachen gemacht. Wir hören jetzt zum Abschluss Pick Up the Phone. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt auf der Fidi und Bumsi Playlist euch anhören, die ihr im Internet findet. Übrigens finde ich es merkwürdig, dass es Leute gibt, die jetzt auch Fidi und Bumsi Playlist machen und damit unsere Fans noch mehr verwirren. Das ist Bullshit und auch nicht witzig oder so und denkt jetzt, haha, jetzt mache ich auch eine Fidi und Bumsi Playlist, dann verirren sich ein paar Leute darauf. Das ist alles Schwachsinn. Hier ist unser Original, also unsere kleine Playlist, die natürlich auch völlig verhackstöckelt ist, weil die Jan manchmal so einen mittelmäßigen Musikgeschmack hat. Naja, nichtsdestotrotz, hier ist Pick Up the Phone von The No Twist. Megasong. Video kann man sich auch gerne mal angucken. Und damit Jan ist wirklich, glaube ich, schon weg. Sag ich jetzt einfach mal Tschüss.
Ich bin noch da, ich höre die ganze Zeit zu, natürlich bin ich noch da.
Ach so, okay.
Ich musste extra aber auch leise geatmet, hast du es nicht gemerkt?
Nee, hab
ich
nicht gemerkt.
Ich habe mich immer getraut, hier mit der Maus zu
kriegen. Das ist damals, als wir beide noch Sex haben, da hast du mit dem Maus so leise geatmet, da hab ich gedacht, du bist ja tot. Das wirklich, keine Ahnung. Okay, jetzt Pick Up the Phone. Kennst du auch die Nummer, oder? Kennst du auch No Twist? Oder gar nicht, Jan?
Kenne ich natürlich. War mal bei einem No Twist Konzert in der Philharmonie in Köln. Ganz toll war das.
Ja, ist auch eine mega Band. Ist eine der besten Bands. Ja. Das wollen die gar nicht hören. Die ist aus diesem Land scheißegal. Ist einfach eine richtig, richtig gute Band. Dann haben wir nochmal einen schönen Song zum Ende. Jan, nächste Woche geht's weiter. Ich werde pünktlich sein. Das verspreche ich dir hiermit.
Ja, bis dann. Ciao.
Tschüss.